Die Sommerferien klopfen an die Tür und damit ihr vor Ort keine bösen Überraschungen erlebt, besprechen wir heute ein sehr wichtiges Thema, nämlich Reisemedizin. Es soll ja nichts den Wunsch nach Erholung trüben.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Die Vorfreude steigt, der neue Bikini wird schon mal gekauft, aber mindestens genauso wichtig ist es, sich früh Gedanken zu machen über das beste Verhalten vor und während der Reise, um im Urlaub Ungutes zu vermeiden, wie einen miesen Jetlag, Durchfall oder auch noch viel schlimmere Krankheiten. Wie das gelingt, das besprechen wir heute.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Redakteurin für diesen Podcast. Es macht ein sicheres Gefühl, wenn wir bei Urlaubsstart aus medizinischer Sicht top auf unsere Reise vorbereitet sind. Doch was gehört alles dazu, über die übliche Reiseapotheke hinaus? Beginnen wir mit der medizinischen Vorbereitung zu Hause. Zunächst wird die ja schon durch das Urlaubsziel sehr bestimmt. Und manchmal ist es doch überraschend, was da in einigen Ländern dringend erforderlich scheint, an Impfungen zum Beispiel. Wann sollte ich denn vor meinem Urlaub mit dem Feld Reisemedizin starten?
Also was ich ganz gut finde, wenn man nicht ganz kopflos in den Reisemodus steigt, vor allen Dingen, wenn man jetzt eine Fernreise plant, dann ist man ja auch in den Planungsgedanken, macht es schon Sinn, sich so etwa 4 Monate etwa um das Thema zu kümmern. Was meine ich damit? Also schauen, was gibt es da für Vorschriften in einem Land? Bin ich da gut aufgestellt, dann würde ich mir in so einem Fall auch dann den Rat in der ärztlichen Praxis des Vertrauens suchen. Bin ich da gut aufgestellt? Ich finde, das Thema Reiseimpfungen muss man auch ganz individuell angehen. Was ist Nutzen, was ist Risiko? Man kann das ja auch so ein bisschen abschätzen, in dem Sinne zum Beispiel Dengue-Viren, also die durch Mücken übertragene Infektion mit dem Dengue-Fieber. Nimmt zum Beispiel auch in Vietnam, einem beliebten Reiseziel, zunehmend leider zu. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch was, wo ich überhaupt keine Lust hätte, mich damit anzustecken. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel weiß, dass man nicht als Rucksacktourist in extreme ländliche Gebiete geht oder man einfach weiß, ich bin in einem Hotel oder ich bin im Ressort. Also, dass man einfach mal so abschätzt, wo bewege ich mich, wie ist das Risiko, wo am stärksten. Es gibt übrigens für Malaria ganz genauso. Für Malaria gibt es ja gar keine Impfung und für Malaria haben wir auch zunehmend starke Resistenzen gegen Medikamente. Also hier auch nochmal mein ganz großer Appell, ganz laut an alle da draußen, jetzt nie in die Angst gehen, weil dann regeln sich ja sowieso alle Immunzellen runter. Aber zum Beispiel, als ich mal nur eine kurze Zeit in Vietnam war, habe ich gewusst, ich gehe jetzt nicht in solche Regionen, wo es eher den Kontakt, das Willkommens, den Willkommensgruß von der Mücke gibt und habe dann aber schon noch mich geschützt. Also ich hatte dann, da bin ich ein ganz großer Fan von, wirklich lange Kleidung und habe dann auch, ja, jetzt diese Sprays benutzt, die man in jeder Apotheke bekommt, die jetzt nicht gerade ungiftig sind. Und übrigens auch in Asien tragen dann auch viele Menschen auch mal Handschuhe oder auch in Afrika, einfach um sich vor Stichen besser zu schützen. Aber man muss jetzt nicht nur an die Fernreisen denken. Das ganze Thema zum Beispiel Zecken oder fliegenübertragene Erkrankung, finde ich, darf man nie unterschätzen. Auch hier muss man auch immer seine individuellen Risiken abwägen, auch wissen, was passt zu mir. Und was ich hier ganz, ganz wichtig finde, ist genauso wie für das Wandern hier in unseren Gefilden, ja, dass man einfach auch schaut, habe ich eine angemessene Kleidung, lange geschlossene Kleidung, dass ich mich vor Zecken ein bisschen schütze. Auch hier gibt es ja auch schärfere Sprays. Man kann aber auch bedingt auch mit ätherischen Ölen arbeiten. Das mögen diese Viecher zum Beispiel auch nicht. Also da gibt es zum Beispiel Düfte, ob das jetzt ist Zitrone oder Myrrhe oder Pfefferminze. Also es gibt da Möglichkeiten, auch relativ ungiftigere Sprays erstmal zu benutzen, was auch für Kinder ganz interessant ist. Und Schwarzkümmelöl ist vielleicht auch für diejenigen ein Begriff, die ja einfach ihre Hunde und ihre Tiere mehr vor Zecken schützen wollen. Also das sind einfache Dinge, die man schon mal mit ins Boot nehmen kann. Also je nachdem, wie exponiert ich bin, kann man ja auch zweigleisig fahren. Aber ich halte auch Kleidung immer für einen ganz, ganz wichtigen Schutz.
Mhm. Und an was jetzt außer diesem Arztbesuch und der genauen Begutachtung, ob man eine Impfung braucht oder nicht oder machen möchte oder nicht, was würdest du für eine Reise noch empfehlen?
Also was man bedenken sollte, wenn man jetzt auch gerade eine weitere Reise antritt, finde ich das schon klug und selbstverantwortlich, wenn man eine Auslandsversicherung abschließt, auch mit einem Rückreisetransport. Man denkt ja an sowas nicht, aber ich finde, es ist einfach deutlich entspannter. Man kann auch einfach über Internet sich Adressen von deutschsprachigen Ärzten raussuchen oder Listen vom nächsten Krankenhaus, gerade auch wenn man jetzt eher auch ein Risikopatient wäre. Was ich auch interessant finde, oder ich als Internistin und Rheumatologin habe auch immer schon sehr früh für Patienten, die einfach notwendigerweise Medikamente brauchen, als Ärztin in Englisch zum Beispiel eine Art Medikamentenbestätigung ausgeführt. Also dass man zum Beispiel manche Medikamente muss man ja im Handgepäck mitführen oder manche brauchen dann doch eine Spritze. Also dass dann wirklich klar ist, auch mit einem ärztlichen Stempel, ich brauche das Medikament. Wenn jemand alleinerziehend ist, habe ich mir Gedanken gemacht, wäre es auch ganz wichtig, auch Kindern immer eine Kontaktperson im Heimatland zu nennen, dass die wirklich Nummern dabei haben. Wenn du jetzt alleinerziehende Mutter bist, dass deine Kinder dabei und auf einmal wäre was mit dir. Also dass die Kinder auch zuverlässig bedacht sind und wissen, was wäre, wenn mal der Mutter oder dem Vater was zustößt. Und ganz wichtig ist natürlich auch eine gute Reiseapotheke packen. Also da bin ich ein ganz großer Fan von. Ich hatte mal, weil ich auf einer Reise verantwortlich war für eine große Gruppe, so nach dem Motto, du bist unsere Ärztin des Vertrauens. Und da wusste ich genau, ne, die haben dann alle nichts dabei. Und dann, ja, dann habe ich quasi einen ganz großen Rucksack gepackt. Und als es dann am Schalter darum ging, die Koffer aufzugeben, das ist ja auch so ein bisschen die neuere Linie ist so mein Eindruck. Früher musste ich nie ein Handgepäck wiegen und habe also meinen Handgepäckskoffer genauso gepackt wie immer, so quasi jung und naiv. Und dann hat man mir aber gesagt, nein, Sie müssen jetzt den Koffer abgeben. Und da waren dann im Koffer auch noch ein paar Medikamente drin. Und da habe ich wirklich gedacht, den ganzen Flug wird wieder auftauchen, der geht nicht weg. Aber witzigerweise habe ich gedacht, du hast jetzt in dem Rucksack nicht mal eine Zahnbürste drin. Also ich hatte eine super Reiseapotheke. Habe gesagt, wenn es hart auf hart kommt, stehst du da mit Reiseapotheke. Und das war ein ganz witziges Gefühl. Aber wenn man es nicht braucht, umso besser, ne?
Wenn du jetzt alleine reist, was packst du denn da auf jeden Fall ein? Also was würdest du sagen, ist richtig wichtig in die Reiseapotheke?
Ich würde das gar nicht reisen, wenn man alleine reist. Also auch egal, ob für Familie oder Alleinreisende, was ganz wichtig ist, ist einfach auch ein Fieber- und Schmerzmittel. Obwohl Fieber ist ja auch immer prinzipiell eine gesunde Abwehr des Körpers. Ich sage immer zu Kindern, dann kommt die Polizei, wenn es Fieber kommt. Desinfektionsmittel finde ich ganz wichtig, gerade wenn man an Bahnhöfen, Türklinken, auch Flughäfen. Das sind wirklich die Gefahren, wo man sich multiresistente Keime leichter holen kann. Also wirklich auch mal ein bisschen die Hände desinfizieren, bevor man in die Toilette geht und auch danach, weil dann hat man nicht durch die Tür sich irgendwie dann multiresistenten Keim am Hosenbund geholt. Also es gibt ja wirklich Patienten, die stark immunsupprimiert sind. Für die können dann solche Tipps Gold wert sein, gerade dass man sich da mal unbedacht doch mal in der Nase bohrt oder im Auge reibt und dann hat man Kontakt mit einem multiresistenten Keim. Dann würde ich immer einpacken, was gegen Übelkeit und Durchfall. Es gibt ja auch die Reiseübelkeit oder wenn man jetzt eine Segeltour macht oder eine Schiffsreise, da gibt es ja die probaten Mittel aus der Apotheke. Also ganz wichtig sind Medikamente gegen Übelkeit, Reisedurchfall, ein adäquater Sonnenschutz, auch ein Insektenschutz. Entsprechend, je nach Risikogebiet, würde ich dann schon auch auf die einsteigen, wo sich die Mücke schon nach einem Meter vor einem wieder abdreht, wie so wie eine Wand. Und das halte ich für ganz, ganz legitim. Was ich auch wichtig finde, dass man sich über andere Gesundheitsaspekte mal Gedanken gemacht hat. Wie sind die klimatischen Bedingungen? Also ist das sehr tropisch? Ist das sehr feucht? Ist das Kreislauf anstrengend? Wie sind überhaupt die Hygienestandards am Reiseziel? Oder auch wenn jemand tauchen möchte oder auch in die Höhe klettern will. Das darf man bitte nie unterschätzen. Also so ein Tauchunfall. Zum Beispiel, wenn man dann ein Erkältungssymptom hat, würde ich dringend abraten, dass man dann ja aus Freude oder weil man anderen nicht die Freude verderben will, sagt, ach, ich springe jetzt mal schnell ins Wasser. Was kann ja sein, das ist jetzt in einem Land, wo dann Tauchlehrer vor Ort sagen, naja, es ist jetzt gut verdientes Geld. Gab es mal einen Patientenfall und dann hat jemand einen schweren Tauchunfall gehabt und den nur knapp überlebt. Das möchte man einfach nicht erleben. Und da ist übrigens wie bei allem, würde ich immer empfehlen, auch gerade bei einer Reise und überhaupt im Leben, auf diese Intuition zu achten. Wir denken immer, ja, Vernunft ist die Königsdisziplin. Ich bin großer Fan von Vernunft, aber wir haben auch eine Intuition, die uns vor Gefahren schützt. Ich will mal nur ganz kurz abschweifen, weil das ist, finde ich, ein wahnsinniges Beispiel. Ich hatte schon immer einen unglaublichen Instinkt, auch in meinem ärztlichen Beruf. Also als junge Ärztin, wo ich noch völlig grün hinter den Ohren war, in einem Herzzentrum gearbeitet habe, hatte ich meinen ersten paar Wochen meines Arbeitens Spätdienst auf der Station und bekam ein ganz mulmiges Gefühl wegen eines jungen Patienten. Das war übrigens ein junger Patientenrucksackreisender aus Bolivien. An den habe ich mich gerade erinnert, als ich die Folge recherchiert hatte. Und der hatte eine Endokarditis bekommen, also eine Entzündung der Herzklappe durch ein Bakterium. Wie er sich das eingefangen hat, ist unklar. Und dieses Bakterium hat die Herzklappe zerfressen. Also deswegen ist es so wichtig, auch auf Hygiene und so weiter zu achten. Und er lag eigentlich nachmittags ganz fidel in seinem Bett. Und ich hatte so einen Instinkt, dass der in Gefahr ist. Und ging noch mal abends um 9 in sein Zimmer. Und da war er eigentlich hemodynamisch stabil, ein bisschen blass um die Nase. Und damals habe ich die Schwestern angewiesen, wir schieben den Patienten jetzt um. Weil es gab vorne 4 Patientenzimmer unter Monitorbedingungen. Da war natürlich das Team nicht begeistert. Ne? Wir schieben jetzt um 9 Uhr die Patienten um. Ich habe gesagt, kommt, ich mache mit. Und kaum lag der am Monitor und ich arbeite an meinem Rechner. Immer wenn ich zum Monitor geschaut hatte, sah das alles normal aus. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, da war doch gerade was. Lange Rede, langer Sinn. Ich habe dann aus Instinkt, mir wurde ganz, ganz elend, habe ich diesen Patienten kurz nach 9:30 Uhr abends unten in den Ultraschall geschleppt. Um 9:30 Uhr abends war im Herzzentrum immer noch so wie woanders nachmittags. Und mein diensthabender Oberarzt hatte noch quasi geöffnet, aber war eigentlich nicht amüsierend, als ich ihm den Patienten gebracht hat und hat mich da so ein bisschen fast zurechtgewiesen. Also so nach dem Motto, Frau Fleck, es ist jetzt aber wirklich mal gut. Und ich habe dann gesagt, ich bestehe darauf, dass Sie diesen Patienten ultraschallen. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Da hat er mich so ein bisschen angeguckt, ne, kleine blonde Frau, hat ein bisschen viel Angst. Und weil er dann auch dem Patienten gegenüber nicht, einfach das auch schlecht dann zurückweisen konnte, hat er dann mit knallrotem Hochdruckkopf den Ultraschall gemacht. Und ich starrte auf dieses Ultraschall und weil damals konnte ich noch nicht den Herzultraschall und habe nur gedacht, das sieht aber sehr, sehr seltsam aus. Und ich merkte, wie bei meinem Oberarzt das ganze Bluthochdruckgesicht zu kalkweiß sich änderte. Lange Rede, langer Sinn. Dieser junge Mann hatte einen Durchbruch. Die Schlagader ist quasi in seine Herzkammer eingebrochen. Der musste notfalloperiert werden und der wäre innerhalb von wenigen Minuten tot gewesen, wenn er nicht sofort operiert geworden wäre. Danach hat mein Oberarzt mich komplett anders gesehen und hat dann auch gesagt, sagt ihm nochmal irgendein Instinkt was. Ich glaube, du brauchst auch als Arzt einen besonderen Instinkt. Ich wünsche mir den auch nur von Menschen, die sich politisch engagieren. Du brauchst auch so einen Instinkt für die Sache, die jetzt richtig ist. Aber wir haben den alle eigentlich. Und das gilt für die Einnahme von Medikamenten, das gilt für das Abschätzen von Risiken. Und da möchte ich nochmal alle jetzt gerade anhand dieses Beispiels ins Boot nehmen, dass man das eigentlich nicht wegdrückt. Das ist ganz wichtig.
Mhm. Du hast eben die Medikamente gerade erwähnt. Was ist denn bei Menschen, die jetzt unter Dauermedikation stehen? Was müssen die zum Beispiel beachten bei einer großen Zeitverschiebung? Kann ich dann einfach zur gewohnten Zeit morgens um 8 meine Schilddrüsentablette nehmen, also einfach am Zielort so weitermachen wie vorher? Oder könnte das problematisch werden?
Also es ist immer ratsam, sich anzupassen, auch schon vorher so wie beim Schlaf, über einige Tage hinweg. Und man sollte dabei beachten, hat man jetzt eine schnelle Zeitverschiebung durch Langstreckenflüge, muss man dann die Medikamenteneinnahmen wirklich anpassen. Und das kann man sich so grob vorstellen, mit einer Anpassungsgeschwindigkeit von etwa 2 Stunden pro Tag. Beispiel, wenn man jetzt nach Osten fliegt, von Düsseldorf nach Singapur, man hat eine Zeitverschiebung, so etwa 6 Stunden, und man würde um 8 Uhr morgens was einnehmen, dann würde man das am ersten Tag Ortszeit Düsseldorf 6 Uhr einnehmen und dann einen Tag später 10 Uhr Ortszeit Singapur. Ne? Also bei Flügen in die andere Richtung Westen, also Düsseldorf nach New York, gilt das umgekehrte Prozedere. Es ist ganz wichtig, bei der Zeitanpassung zu wissen, welches Medikament ist denn jetzt wirklich kritisch genau einzuhalten. Bei Antibiotikaeinnahme brauchen wir einen dauerhaften Wirkspiegel. Mhm. Ja, es macht wirklich Sinn, den strenger einzuhalten. Genauso wie bei Cortisonpräparaten und natürlich bei Insulin. Weniger streng könnte man das beurteilen bei Schilddrüsenhormonen, weil der Organismus relativ träge da reagiert auf eine Veränderung, oder solche Herzrhythmusmedikamente wie Amiodaron, das hat eine unglaublich lange Halbwertszeit. Da fällt mir gerade auch noch so ein, wenn jetzt Leute wirklich bestimmte Sachen kritisch brauchen, jetzt nicht nur für diesen klassischen kleinen Medikamentenbeutel, wo man natürlich auch mal ein Pflaster drin haben sollte oder ein Verbandsmaterial oder vielleicht eine Pinzette für eine Zecke, ist ja auch ganz wichtig, aber dass man sich vielleicht auch echt so eine Packliste erstellt, damit man nichts vergisst, und auch die Medikamente würde ich in der Originalverpackung dann mitnehmen, mhm. Weil wenn man dann mal wirklich im Ausland notfallmäßig zu einem Arzt müsste und kommt dann a little white pill, ja, dann oder wo auch immer, kann in Österreich, Schweiz, ne, liebe Grüße, genauso sein, dann hilft einem das nicht weiter, wenn man nur eine kleine weiße Pille nennt, und dass man auch die Medikamente immer griffbereit im Handgepäck hat. Das wäre auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp von mir.
Mhm. Kommen wir mal zu dem Thema Übelkeit auf Reisen. Die kann einem ja im Auto oder auch auf einer Fähre sehr die Anreise verhageln.
Oder auf dem Segelboot, ja. Das war schlimmer.
Hast du denn gute Tipps für Betroffene, wie sich das vermeiden lässt? Jetzt abgesehen von dem Kaugummi, den es ja zum Beispiel gegen Reisekrankheit in Apotheken zu kaufen gibt, der aber leider nicht bei jedem hilft. Also bei mir auf Schiffen zum Beispiel nicht. Was würdest du da sagen, was man mitnehmen soll?
Also erstens mal, was ist das? Die Reisekrankheit ist ja eine Histaminose. Das heißt, man hat wahrscheinlich eine Problematik mit Histaminintoleranz. Da hilft es allein schon so ein bisschen zu antizipieren. Also wenn man dann die Tage vorher immer viel Aufgewärmtes isst oder extrem viel Stress hat oder dann sehr histaminreiche Lebensmittel während der Reise, dann kann man das unter Umständen fördern. Deswegen macht es da schon Sinn, so ein bisschen vorzubeugen. Vitamin C ist übrigens ein ganz kostengünstiges, fantastisches Antihistaminikum. Nur mal so nebenbei. Also dann schlucke ich auch gerne mal noch ein bisschen mehr Vitamin C. Wunderbar funktionieren auch schon mal präventiv Ingwertabletten oder Ingwertee, ist eher sanfter, aber das kann man auch schon sehr, sehr gut präventiv einsetzen, sollte man auch. Also nichts ist schlimmer als dann eine Seekrankheit oder sowas, die dann ins Laufen gekommen ist. Auch Pfefferminztee, sanfte Strategien sind zum Beispiel auch diese Akupunkturbänder, aber ich finde, man braucht auch nicht jetzt ein teures Bändchen sich aus der Apotheke zwingen zu kaufen, wenn man weiß, wo dieser Punkt sitzt, also da, wo der Verschluss der Uhr normalerweise ist, da ist dieser Akupunkturpunkt, und da kräftig reindrückt, dann merkt man wirklich unmittelbar, wie exzellent die Akupunktur wirkt. Dann kann man natürlich, wenn man wirklich eher große Gefahr dafür hat, auch die klassischen Reisemedikamente unbedingt mitnehmen, macht immer Sinn, und aber auch strategisch so ein bisschen mitdenken, also einen guten Sitzplatz wählen. im Auto eher vorne sitzen, auf dem Schiff eher besser draußen als drinnen, also den Horizont beachten. Das gilt auch fürs Flugzeug, so über den Tragflächen. Und jetzt auch nichts lesen oder einen Film schauen kann bei manchen auch schon dazu führen. Und immer den Magen so ein bisschen am Arbeiten haben. Also wenn der Magen nämlich schön gefüllt ist mit was Gesünderem natürlich, Leichtem, dann ist das auch ein gutes Argument, dass es einem nicht so schlecht gehen soll. Manche schwören auch auf Nux Vomica als Tipp, als Notfalltipp, der eher sanft ist, bevor man dann eine größere Tablette einbaut. Und deswegen, da kann man schon eine ganz, ganz große Menge machen. Aber das Essen ist wichtig und auch Alkohol. Und Rauchen würde ich meiden und auch Kaffee reduzieren.
Ich habe ganz am Anfang der Folge schon den Jetlag erwähnt. Also viele hängen ja nach einer langen Flugreise und einem Ziel mit großer Zeitverschiebung dann die ersten Tage etwas in den Seilen. Wenn man dann nur 2 Wochen Urlaub hat, ist das schnell ärgerlich. Im Vorgespräch hast du schon angedeutet, du kennst da einen super Tipp oder mehrere Tipps, um das zu vermeiden. Welche wären das?
Also ich war jetzt zum Glück noch nie so oft im Jetlag, komme da selber gar nicht mit gut klar. Deswegen dachte ich, es macht Sinn, dass wir das mal thematisieren. Also ein guter Tipp ist, wenn man schon vor der Reise entsprechend früher oder später ins Bett geht. Also sich schon so ein paar Tage vorher auf den neuen Rhythmus einstellt, je nachdem, wohin man sich bewegt, nach Osten oder nach Westen. Und ich würde dann, wenn man eine Flugreise macht, ein Fernziel, sich schon quasi beim Einsteigen in den Flieger auf die neue Zeitzone einstellen und dann auch versuchen, entsprechend meinen Rhythmus anzupassen, den Tagesablauf und die Schlafzeiten der neuen Zeitzone anpassen. Und auch ist es legitim, dann mal über Melatonin-Einnahme nachzudenken, weil dieser Jetlag kann ja auf jeder Reise auftreten, bei dem wir uns einfach schneller durch mehrere Zeitzonen bewegen. Und ich finde, man kann damit schon einiges abbiegen. Auch wichtig ist, dass man sich versucht, in dem zirkadianen Rhythmus dann zu bewegen. Also sich entsprechend der Sonne ausrichten und dann auch den neuen Rhythmus so schnell wie möglich wieder annehmen.
Also nicht, wenn man ankommt, mittags total müde sich hinlegen, sondern durchhalten bis zum Abend.
Durchhalten. Dann sind auch diese Symptome, das ist ja nicht nur Schlaflosigkeit oder dass man dann nachts eben eine gewisse Zeit noch länger mal wach ist oder aufwacht. Es geht ja auch dahin, dass man auch konzentrationsgestört ist und bis hin zu Verdauungsproblemen. Und deswegen macht es schon Sinn, gerade wenn man jetzt von uns aus hier Richtung Osten fliegt, da unbedingt dran zu bleiben. Bei einer Reise gen Osten kann zum Beispiel, wenn man jetzt sich starkem Sonnenlicht am Vormittag aussetzt, die innere Uhr noch weiter in die falsche Richtung verschieben. Das finde ich ist ein interessanter Aspekt. Und da gibt es aber inzwischen sogar Webseiten, mit deren Hilfe man berechnen kann, zu welchen Zeitpunkten man an diesem Ort idealerweise in die Sonne geht und wann man auf die Vorhänge oder die dunkle Sonnenbrille setzen sollte, um den Schlafrhythmus besser umzustellen. Also das sind dann für die ganz, ganz Spitzfindigen. Aber ich glaube, man kann schon so viel vorbeugen, wenn man einfach diesen Tipp beherzigt, vor der Abreise oder spätestens bei Antritt sich schon gleich in die nächste Zeitzone zu werfen und auch genug zu trinken und auch so Sachen berücksichtigen wie Magnesium als großes Stressmineral und Schlafhelfer. Bringt auch schon was.
Kommen wir mal zu den Erkrankungen, die ich mir am Urlaubsort zuziehen kann und wofür es auch keine Impfungen gibt oder wenn man es vielleicht gar nicht machen möchte. Ich denke da gerade zum Beispiel an die Borreliose, übertragen durch eine infizierte Zecke. Auffällig viele Fälle gibt es ja in Bayern, in den ostdeutschen Bundesländern, aber auch in Österreich, Skandinavien, in Osteuropa. Was rätst du da? Worauf soll ich achten? Wie sollte ich mich verhalten?
Also die Borreliose, überhaupt alles, was in diese Richtung Zecken und Fliegen übertragene Erkrankung geht, übrigens auch die Sandmücke, ne, als Leishmaniose-Überträger, darf man wirklich nicht unterschätzen. Und deswegen ist da Vorbeugen die absolut beste Medizin. und man möchte sich ja auch nicht jetzt den ganzen Spaß verderben, aber ich würde mich halt schützen, bevor ich jetzt durchs hohe Gras renne, weil diese Viecher sitzen halt in Farnen, in Büschen und lange Kleidung ist wichtig, Hose, Socken drüber und sich auch entsprechend schützen, vielleicht auch einen Schal um den Hals. Die krabbeln ja auch gerne mal in diese Zonen. Auch Kopfbedeckung wäre aus meiner Sicht ratsam. Und dass man sich auch systematisch selbst, nicht nur Kinder oder Hund, auf Zecken absucht, weil man weiß, dass gerade die Entfernung der Zecke so früh wie möglich entscheidet. Deswegen macht es auch Sinn, so eine Zeckenschablone dabei zu haben, damit man diese Tiere auch adäquat herauslöst. Mhm. Und ja, also ich glaube, dass leider die Zecken bis assoziierten Erkrankungen, da geht es ja nicht nur um Borrelien, das sind ja auch Babesien, Bartonellen, dass die, und das lernen wir eigentlich auch immer mehr, auch verantwortlich sind für chronische Symptome, chronische Entzündungen. Deswegen finde ich so wichtig, dass wir da viel, viel mehr drüber forschen, weil die chronischen Erkrankungen lassen sich mitunter nur schwer therapieren, sie lassen sich auch nur schwer diagnostizieren. Bei einer chronischen Sache sind auch Antibiotika gar nicht mehr so zielführend, machen es eher schlimmer. Deswegen das bitte heute mitnehmen. Schutz ist das Allerbeste. Und vielleicht dann doch auch mal auf diese Tipps eingehen, was ich eingangs sagte, mit den Duftwolken, die diese Kandidaten nicht mögen.
Mhm. Und was soll ich am Urlaubsort beachten, um fit durch meine Ferientage zu kommen? Stichwort Durchfall vermeiden oder ähnliche unangenehme Dinge?
Na, Durchfall vermeiden, das geht auch schon ein bisschen so ein Brückenschlag jetzt in die Borreliose. Je stärker unser Immunsystem ist, umso besser wird es auch mit dem Kampf gegen einen Erreger klarkommen. Das ist klar. Das gilt für die Borrelieninfektion genauso wie für einen Reisedurchfall. Aber das ist jetzt ganz wichtig. Es gibt ja die Regel, cook it, peel it, boil it or forget it. Also man sollte immer gekochte Sachen essen, saubere Sachen, auch jetzt nicht Trinkwasser aus einer Quelle, die nicht versiegelt war, oder aus dem Leitungswasser sich bedienen. Auch Eiswürfel halte ich für ein Riesenproblem. Auch keine offenen Säfte oder Getränke an Straßenständen oder wenn man jetzt irgendwo ankommt und da ist dann so ein schöner Abendmarkt und dann holt man sich irgendwas da aus der, ich sag mal in Anführungsstrichen, finstersten Ecke von Streetfood. Wäre ich sehr zurückhaltend, vor allen Dingen, wenn es nicht komplett durchgegart ist. Und große Vorsicht bei jederlei Rohkost. Das würde ich also weiträumig umfahren, weil das wäre eine Riesengefahr. Also ich bin sowieso so ein Fan von allem, was durchgekocht ist. Also nicht nur, wenn ich jetzt in der Ferne wäre. Also wenn ich auswärts esse, bin ich immer ein großer Fan von durchgekochten Sachen, weil ich mich damit einfach auch wohler fühle. Aber
also besser keinen Salat bestellen irgendwo, würdest du sagen?
Naja, oder sagen wir mal so, wo ich denke, da esse ich ihn mit Genuss. Oder wenn jetzt eine liebe Freundin und mal ist eingeladen und da gibt es einen schönen Salat oder auch bei, ne, zu Hause oder mit meiner Mutter. Aber natürlich esse ich dann da mit Begeisterung mit. Aber ich würde mir jetzt nicht aus jedem Supermarkt da so einen Fertigsalat abgepackt holen. Oder wenn ich denke, wer war da mit seinen Fingerchen dran? Finde ich nicht so nett. Mhm. Ich meine, wir haben natürlich hier auch hohe Hygienestandards, so ist es nicht. Aber das, finde ich, macht Sinn, gar nicht nur in fernen Ländern, sondern auch generell mal so ein bisschen zu bedenken. Und natürlich auch berücksichtigen, wenn man jetzt in Ländern ist mit einem geringen Hygienestandard oder da Problemen, wie putzt man sich da die Zähne, welches Wasser verwendet man. Und Hände waschen ist da einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Mhm. Und was auch wichtig ist, dass man jetzt nicht dann, je nachdem, wo man schwimmen würde, auch nicht das Wasser schluckt. Oder auch jetzt nicht in Regionen, wo es solche Erkrankungen gibt wie Bilharziose, ne, in Afrika zum Beispiel, in das Gewässer steigt. Was ich finde, was gut ist, wenn man sich wirklich in so einen exotischen Gefilden aufhält, dann gibt es ja diese auch kleinen Bücher, wo man sich dann auch mal so Horrorgeschichten vorlesen kann, wo man dann einfach auch genau diese Gefahren vorher studieren kann. Also das fände ich einfach schade, wenn man sowas macht und dann sehr naiv irgendwo sich leider irgendwas zuzieht. Übrigens genauso problematisch finde ich das, wenn Menschen verunglücken, weil sie an wunderbaren Stellen der Erde oder einfach ein schönes Foto machen wollen. Das liest man ja immer wieder. Also den Schutz vor Unfällen, das kann einem ja genauso beim Radfahren passieren. Muss ja nicht immer die böse Zecke sein. Die arme Zecke kriegt ja sowas von eins auf sie wird gerade eingeschlagen. Aber dieses Krankheitsvermeiden finde ich wirklich wichtig. Also ein Helm beim Fahrradfahren ist im Urlaub genauso wichtig wie zu Hause. Oder auch, was kann man machen, wenn man umknickt? Also da zum Beispiel auch Schmerzmittel dabei haben, aber solche Sachen wie Arnika oder Traumel kennen vielleicht viele auch mit Kindern, die sich gern verunfallen, machen Sinn, in die Reiseapotheke mitzunehmen. Mhm. Oder ein Kühlpack sich besorgen oder dabei haben. Mhm. Macht auch Sinn. Mhm.
Ja, gibt ja die zum Knicken, die dann genau, spontan so kalt sind. Werden. Falls mich jetzt aber, obwohl ich da alle möglichen Vorkehrungen getroffen habe, doch der Durchfall packt und ich da mit Montezumas Rache im Bett liege, wie bekomme ich denn den am schnellsten weg? Ich weiß noch, in den 80ern, da riet man noch zu Salzstangen und Cola mit so möglichst wenig Kohlensäure. Ich glaube, heute lange nicht mehr. Dann gibt es die Kohletabletten oder auch Medikamente, die den ganzen Darm quasi lahmlegen. Ist das okay, wenn ich das im Urlaub mal mache? Oder würdest du sagen, das besser lassen, wenn man nicht gerade ein Flugzeug besteigen muss und dann wirklich gar keinen Durchfall brauchen kann?
Ja, genau. Absolut. Na, ich war immer begeistert. Also wir hatten eine Schublade in der Küche und wir hatten eigentlich so gut wie nie viel Süßigkeiten. Es gab auch mal ein Stück selbstgebackenen Kuchen und es gab natürlich auch mal Schokolade, aber sehr in Maßen. Was eher es mal gab, war auch mal ein Eis am Sonntag im Sommer oder so. Aber was wir immer zu Hause hatten, war eine Dose Cola und eine Packung Salzstangen, die aber nie angerissen werden durften für den Fall, wenn es passieren sollte, was nie passiert ist, so viel ungefähr. Also bevor man jetzt gar nichts hätte, wäre eine Dose Cola oder Salzstangen immer auch noch was Probates, weil Stopfkost, also Reis, weiße Kohlenhydrate, Brot, Kartoffeln sind Stopfkost und Cola liefert Zucker, weil ja dann doch unter Umständen sehr viel verloren geht. Also ganz wichtig ist, wenn man Durchfall hat, will der Körper eigentlich den Krempel loswerden. Aber wenn man natürlich in ein Flugzeug steigen müsste, wäre es schon angezeigt, dann doch die Tablette einzubauen. Damit legt man allerdings den Darm nur lahm. Die Giftstoffe bleiben drin. Ganz wichtig ist, dass man ausreichend trinkt. Also viel, viel trinken ist oberstes Gebot, um sich nicht zu schwächen. Denn der Verlust an Wasser und Salzen, Elektrolyten, kann einen sehr, sehr schnell massiv beeinträchtigen. Deswegen habe ich immer in meiner Reiseapotheke Elektrolyte dabei. Lustigerweise brauche ich die fast oder habe die fast nie gebraucht, aber irgendjemand braucht die lustigerweise immer irgendwo. Man kommt dann auch sehr, sehr schnell wieder auf die Beine. Übrigens auch eine sehr, sehr gute Alternative zu kohlehaltigen Limonaden sind gezuckerte Schwarztees. Mhm. Weil im Schwarztee hat man eben auch Gerbstoffe und das hilft auch, erstens mal der Darmschleimhaut zu regenerieren und stopft ebenfalls ganz gut. Auch Heidelbeertee wäre eine schöne Sache. Und ganz kritisch ist es natürlich, wenn das Säuglinge, Kleinkinder, chronisch krank oder Ältere erwischt. Also da sind jede Art von länger anhaltenden Flüssigkeitsverlusten durch Erbrechen oder Durchfall massiv gefährlich. Also und wenn jetzt jemand nichts dabei hat, also nicht die tolle Elektrolytlösung aus der Apotheke, dann würde ich da einfach mir ein Getränk zubereiten, wenn ich das schnell möglich machen kann. Zum Beispiel ein Liter schwarzer Tee, ein Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Zucker und einen Saft von 1-2 Orangen. Sowas kann auch zum Beispiel schon mal was bewirken. Hm? Aber deswegen bin ich da auch ein Fan von diesen Elektrolytlösungen. Eine spezielle Diät ist eigentlich nicht erforderlich, aber diese Stopfkost oder eine schöne Karottensuppe. Karottensuppen, vor allen Dingen langgekochte Karotten, haben eine exzellente Wirkung zur Regeneration der Schleimhaut. Aber auch mal ein Reis und ein geriebener Apfel oder eine Pellkartoffel tun da schon ihr Übriges. Und wer dann wirklich auch mal eine Salzstange knabbert, da ist jetzt auch nichts gegen zu sagen, weil da einfach auch Natrium dann wieder ergänzt wird. Und wichtig ist natürlich danach auch Probiotika, würde ich machen, einfach um schneller auf die Beinchen zu kommen.
Also das dann auch mitnehmen oder sonst in den meisten Urlaubsorten kann man das ja auch besorgen dann in dem Notfall sozusagen.
Übrigens gibt es in Asien einen Spray gegen Insekten, der sieht eher so aus wie, also das ist so Flamingo-rosa, total kitschig. Aber das habe ich dann im Nachhinein gehört, das ist eigentlich so ein Spray gewesen, der am besten wirkt. Also es ist ja auch interessant, dass oft in Ländern, wo es halt einfach Gefahren gibt, einheimische Medizintipps auch sehr probat sind. Aber ich würde nicht jetzt naiv ohne was irgendwo losfahren. Ich bin dann auch immer viel entspannter, obwohl ich auch nicht die größte Reisemaus bin.
Ja, und für nach dem Urlaub gilt natürlich, wenn überraschend dann nochmal Fieber auftaucht, auch noch Wochen später das Ganze beim Arzt abklären lassen, auch wenn ein Mückenstich plötzlich doch noch einen Kreis aufweist. Also
ja, und da fällt mir auch ein bei Durchfall. Es gibt ja auch Durchfallerkrankungen, zum Beispiel nach dem Verzehr von nicht durchgegartem Fleisch. Das kann dir auch hier im Restaurant passieren oder zu Hause. Das ist zum Beispiel eine Infektion mit Campylobacter. Das ist auch eine meldepflichtige Erkrankung. In dem Fall müsste man sogar Medikamente oder Antibiotika einsetzen. Deswegen, wenn man wirklich von der Intuition merkt, nee, das hier ist jetzt nicht so ganz ohne, dann auch nicht das nur verdrängen, sondern einfach ohne Angst aber abklären lassen.
Auf jeden Fall. Also, trotz all dieser Dinge, die möglich sind, wünschen wir auf jeden Fall euch, dass nichts passiert und ihr gesund und erholt wiederkommt, dass es jetzt nach dieser Folge euch alles ein bisschen geholfen hat und ihr da gut startet.
Eben, entspannt. Genau. Ja, und aber auch genauso beim Fahrradfahren und Autofahren schön aufpassen, das ist auch wichtig, ja.
Nächste Woche bringe ich eure neuen Fragen mit. Wir öffnen die große Wundertüte. Es geht unter anderem um frühzeitige Hautalterung und der möglichen Gefahr durch aufbewahrte Essensreste. Falls ihr für diese oder eine der nächsten Fragerunden noch etwas zusteuern möchtet, gerne in Richtung Prävention von Krankheiten, dann schreibt uns gern an podcast@docfleck.com. Unseren Podcast hört ihr auf RTL Plus sowie auf den üblichen anderen Plattformen. Wenn euch eine Folge besonders gefallen hat, schenkt uns gerne ein paar Sterne auf Spotify oder hinterlasst gern eine Bewertung. Auch ein Kommentar bei Apple Podcast wäre klasse. Und wir sagen vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid.
Wir wünschen eine wunderschöne Zeit, eine schöne Urlaubszeit auf jeden Fall. So oder egal wo es ist, auch zu Hause kann das ja sehr schön sein. Und macht was draus, ohne Angst. Zum Schluss habe ich jetzt noch eine kurze Frage an euch. Wer hat sich denn zum neuen Jahr auch als guten Vorsatz gesetzt, sich gesünder zu ernähren oder vielleicht weniger Süßkram zu essen? Wenn du dich da wiedererkennst, dann habe ich jetzt ein Geschenk für dich. Ich habe nämlich ein digitales Büchlein entwickelt, quasi einen Schlankguide, der genau diese guten Vorsätze unterstützen und dabei helfen kann, langfristig erfolgreich am Ball zu bleiben. Darin sind hilfreiche Erklärungen, zum Beispiel zum eigenen Körpergewicht, zu stillen Entzündungen, zur passenden Ernährung und damit zu allem, was einen gesunden, energiegeladenen Lebensstil beeinflussen kann. Außerdem gibt's direkt passende, feinschmeckende Schlankbooster-Rezepte zum Kochen und Ausprobieren obendrauf. Also ladet euch dieses Büchlein gerne und natürlich kostenlos herunter und schaut es euch doch einfach mal an. Den Link dazu findet ihr direkt hier in der Folgenbeschreibung.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.